This podcast is sponsored by Skylight Frame. Mother's Day is almost here. What are you getting her? Something that shows you care. Something that makes her feel loved. Something that won't stress you out. Something like the Skylight Frame. The Skylight Frame is the perfect gift. It's a touchscreen photo frame your whole family can upload photos to, from wherever they are in the world. It's a way to share with her all the moments that matter. It sets up in seconds. You can even make sure that it's already loaded with photos when your mom opens her Mother's Day gift. And her Skylight Frame can hold thousands of the treasured photos you share. It's an easy, heartfelt way for mom to stay connected with those who matter most. It really is the perfect gift. Now, as a special Mother's Day offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Frame when you go to skylightframe.com/easy. That's SKYLIGHTFRAME.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightframe.com/easy.
Heute bei uns zu Gast Kai Soffel alias DJ KC, der offizielle Botschafter der World Peace Parade, also der Nachfolger der Love Parade. Und nachdem du, lieber Kai, viele Remixe machst und auch viel im House-Bereich und so weiter, ist dir das Thema Beats extrem wichtig. Und da würde mich mal interessieren, wie machst du denn Beats? Welche Samples verwendest du? Welche Plugins verwendest du? Arbeitest du mit fertigen Loops oder mit Einzelsamples, die du einspielst, oder beides? Wie arbeitest du? Was sind deine Tricks, um geile Beats zu erzeugen?
Oh, das ist ganz, ganz, ganz verschieden. Also ich sage mal, das hängt von der Tagesform ab. Ich habe natürlich die üblichen Verdächtigen, Battery, Native Instruments. Ich habe von Native Instruments auch die Machine. Das sind zwei Samplegeber. Dann orientierst du dich natürlich auch viel am Nexus und am Avenger. Die haben sehr, sehr geile Grooves und da kannst du auch einzelne Sachen rausziehen. Ich habe aber auch eine Library von 600.000 Loops inzwischen. Also ich habe irgendwann mal alles aufgekauft, was so die guten Remixer machen, wie Freemasons, Deathmoss 5, Venkens, Fae, wie sie alle heißen. Diese ganzen Libraries habe ich mir irgendwann geholt. Da sind auch viele fertige Loops oder einfache Sounds, die ich dann einfach in die Battery schiebe oder was auch immer. Ich mache aber auch mal Sounds selber. Also ich gucke natürlich auf Portalen. Da ist dein Portal übrigens sehr, sehr hilfreich, weil da sehr, sehr viele geile Loops und auch Einzelsounds drin sind, die man sehr gut verwenden kann. Manchmal schneide ich auch da dran rum und nehme mir nur irgendwas raus. Vielleicht höre ich irgendeine geile Sache irgendwo.
Darfst du sagen, wenn der Kai redet von dein Portal, dann meint er Mutant.com, wo genau Tatsächlich wirklich viele coole Beats oben sind, die man sich dort einfach gratis runterladen kann und auch die Rechte hat, sie für seine Produktion zu verwenden und diese zu veröffentlichen.
Ja, und das macht sehr viel Spaß, weil ich also nicht gebunden bin, jetzt irgendeine Library erstmal zu kaufen, sondern erstmal experimentell arbeiten kann. Und das ist für mich eigentlich auch, glaube ich, in der Produktion sehr wichtig. Ich arbeite sehr experimentell. Das heißt, es kann sein, ich nehme mir einfach den Nexus oder den Avenger und drücke auf D oder E oder F oder was auch immer und dann habe ich einen geilen Groove und sage, der gefällt mir. Ich stelle nur die Bassline und alle anderen Sequenz-Sounds da drin ab und nehme einfach nur den Groove und reiche dann an mit einer Hi-Hat geschaffelt oder normal 16, offen, closed. Diese ganzen typischen Sachen und meistens nehme ich in den Loops dann noch die Kicks raus und setze separate Kicks rein. Also da gibt es ganz viele, Nicky Romero oder sowas. Da kann man da gute Sachen nehmen von Dance-Producern, die auch Plugins inzwischen entwickeln. Aber es ist sehr individuell, was ich mache. Was ich aber auch sehr gern mache, ich habe so eine abgefahrene Nummer auf Paso Doble gemacht. Ich habe mit denen gerade ein neues Album gemacht. Das heißt Paso Doble und DJ KC und das Album heißt Urknall. Da habe ich das ganz anders gemacht. Da habe ich die Nummer Fantasy gemacht. Und Fantasy war für mich auch irgendwie, das muss auch so vom Groove irgendwie so sein. Und dann habe ich so ganz außergewöhnliche Kicks genommen und so ganz spartanisch und ruhig alles laufen lassen. Und dann wollte ich irgendwie so eine Snare haben, die so ein bisschen außergewöhnlich ist. So wie das Justin Timberlake in Sexy Back gemacht hat oder was auch immer. War so eine knallende. Aber ich habe nichts gefunden, was mich wirklich gekickt hat. Da bin ich hergegangen und ich war gerade eine Cola antrinken. Ich trinke immer so aus kleinen Glasflaschen. Dann bin ich mit der Glasflasche und mit einem Kuli in meinen Aufnahmeraum, hab's Mikro angeschmissen und hab das vors Mikro gegangen, hab gemacht, klong. zwei, dreimal raus und habe das dann gesampelt, geloopt, habe das gefiltert, getriggert und habe dann einfach andere Sounds da hinten dran. Und so hatte ich einen völlig eigenständigen Sound. Und jeder hat gesagt, auch wenn die Nummer fertig war, auch jetzt gerade der Bernd Dopp von Warner, der Chef, der Oberchef, hat gesagt, was ein abgefahrenes Drumset. Und das ist wirklich nur manchmal einfach so, klopf gegen das Mikrofon, klopf gegen den Gitarrenrücken, dass er manchmal das klingt, ist so, da, ich sehe im Hintergrund bei dir so eine akustische Gitarre. Das ist manchmal einfach diese, sowas klingt teilweise geiler wie jede Cajon. Ja, weil es manchmal einfach, es passt besser einfach im Mix. Du, das ist ein Gefühl. Also mischen ist wie mit allem und aufnehmen und Programming gerade. Ich nenne das ja Programming, weil Drums ist ein Programming. Du hast auch ein schönes Video gemacht, wo du dann auch so anfängst, so mit Kick und dann hast du dann irgendwie den auf der 1 gesetzt, dann hast du vor der 3 hast du so einen also nicht gerade gesetzten Zwischenrhythmus mit dem Doppelschlag gesetzt, wo jeder andere sagen muss, jetzt drück mal quantisieren. Das hast du nicht gemacht. Und dann hast du dann die Hi-Hat gesetzt und hast du dann ganz verrückte Sounds da drauf gesetzt noch. Das sollte man sich mal angucken, das Video. Also auf YouTube habe ich mir das angeschaut und ich fand das sehr geil, wie du das gemacht hast in diesem Programming. Das war, glaube ich, auch für diese James-Bond-Nummer war das gewesen, oder? Mhm.
Ja, das ich meine, das war No Time James to Bond. Die, der Remix, und da gibt's ein Making of Video. Mhm.
Und da hast du das gemacht, da hast du so programmiert mit deiner mit dieser neuen Software. Ich habe die das erste Mal erst bei dir gesehen. Mhm. Diese, da gibt's so einen, also ich hatte die vorher nicht gesehen. Man guckt sich ja andere Software Sachen aus, also ich arbeite ja mit Pro Tools, Ultimate halt einfach, weil mit der Workspace, das macht extrem Spaß, dann gerade mit Loops oder Einzelsounds zu arbeiten. Habe aber 25 Jahre Logic X gehabt und habe das auch noch hier. Ja. Und zum Beispiel meine Arrangeure, die jetzt zwei Taschen gerade über mir am Arbeiten sind, der Thorsten Rode, der arbeitet zum Beispiel auf Ableton. Ja. Also ich habe noch nie mit Ableton gearbeitet. Ich müsste es mir echt mal besorgen, irgendwie mal auf dem Rechner hier tun, auf dem Mac drauf machen und einfach mal gucken, was Ableton macht. Weil meine Arrangeure, dann sage ich immer, ich möchte das gern so und so und so und so, und die machen eigentlich die Grundarbeit für mich immer. Ich sage dann, ich gebe den Vorgaben, sage zum Beispiel, ich möchte, dass die Nummer klingt wie Nellan & Cain Beach Ball. Also seien wir mal ehrlich, jeder Produzent, sie machen es alle unter vorgehaltener Hand und sagen hinterher, das habe ich alles selber mir ausgedacht. Ich habe das geträumt, ich habe eine Vision gehabt. Leute, erzählt nicht so einen Scheiß. Ja, es stimmt nicht. Man hat immer eine Vorgabe. Man hört einen Song oder man fängt einen Song an, man kriegt Text oder man kriegt irgendetwas und dann sagt man einfach, also ich finde, das müsste jetzt so klingen wie Kevin Harris, das muss klingen wie Guetta, das muss klingen wie Grönemeyer oder was auch immer. Du musst deinen Musikern ja irgendwas an die Hand geben, damit sie sich orientieren können. Sie können dir ja nicht folgen. Sie folgen dir einfach nicht. Und deswegen macht man das so. Und ich gehe da auch offen mit rum und sage auch, wenn meine Produktionen fertig sind und ich werde von den Menschen angesprochen, du, meine Grundidee war bei der Nummer die und die Nummer. Ich finde die Nummer toll. Und so haben wir angefangen. Danach, nach den ersten Grundspuren, entwickelt sich jede Produktion in die eigene Richtung. Und wenn du kein Musikexperte bist, hörst du niemals, dass ich zum Beispiel bei der Grundidee Nellan & Cain gedacht habe. Oder Chicane Saltwater oder irgendwas, weil ich die Harmonien gut fand. Manchmal finde ich Harmonien extrem geil von Schlagersongs. Alle werden sagen, oh Gottes Willen, ich mag keinen Schlager. Ich bin auch kein Schlageraffe. Also ich kann mit Schlager nicht umgehen. Das ist nicht mein Ding. Ich habe Costa gemacht, aber Costa habe ich auf eine ganz andere Ebene geschoben. Mit denen habe ich Anita eine Rockversion gemacht. Mhm. Ja, da gehe ich ganz anders davor. Weil ich will dann, dass man auch meine Eigenständigkeit hört in meiner Arbeit. Und so ist es auch beim Drumming. Es muss eine Eigenständigkeit sein. Wenn die Leute das Gefühl haben, ah ja, das gibt's schon 10-mal, dann habe ich etwas verkehrt gemacht. Ja. Und dann bin ich ein Mitläufer. Ich werde wahrscheinlich in den gekauften Charts meine Platzierung haben, wo du dich in den Pools anmeldest. Ist einfach so. Dann kannst du dich dann im Facebook und überall posten, ja, ich habe eine Chartplatzierung. Bringt gar nichts. Dann, wenn Spotify dich spielt, ohne dass du irgendwas dazu getan hast, wenn die Radioredakteure dich mit in die Konferenz nehmen, wenn du gespielt wirst, wenn du Airplay-Einsätze hast und nicht nur per Handanwurf, dann hast du etwas erreicht. Und wenn du dann eine gewisse Eigenständigkeit hast, dann, glaube ich, bringt dir das auch was. Mir hat es wir gebracht, mir hat es Künstler gebracht, mir hat es einen Thomas Stein gebracht, der meine Songs immer außergewöhnlich fand und immer gesagt hat, Junge, aber du musst noch mehr werden. Also ein Thomas Stein ist zum Beispiel hergegangen und es ist wirklich ein offenes Thema, dass er zu einem Produzenten gesagt hat, mit dem ich gearbeitet habe, einem sehr großen Produzenten. Ich möchte nicht, dass Kai weiter so intensiv mit dir arbeitet. Der klingt komplett wie du. Und das will ich nicht. Der ist eigentlich so völlig eigenständig. Ich möchte mehr seinen Song. Der klingt im Moment, als wenn er in den 90ern stehen geblieben ist. Ja. Thomas Stein ist knallhart, was das betrifft. Also er sagt zwar immer zu mir, er wäre all das milde, das ist er gar nicht. Wenn ihm irgendein Furz querlegt, dann gibt er Gas. Und dann setzt er das durch. Und da bin ich auch dankbar für, weil dafür habe ich ihn. Ja. Der Thomas ist immer der Bad Boy, ich bin der Good Guy. Ja, ich bin immer der Gute, der sagt, ja, ich bin da, ich freue mich, dass ich heute da sein darf. Ja. Und der Thomas ist der, was bringt uns das? Ja, ja. Das ist Thomas.
Ist aber auch gut, wenn man so jemand als Partner hat.
Lass uns aber auf die Produktion zurückgehen. Mhm. Ich glaube, diese Samples ist für mich eine wertvolle Geschichte. Also früher hat man alles programmiert. Entweder mit D-Drums, à la Flippers, mit dem Ding, 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 ja. Oder man hat wirklich ein gutes Drumset sitzen gehabt und einen guten Techniker, der das geil aufgenommen hat. Und du hast es dann verwendet und hast es dann nochmal angetriggert mit einer Kick aus dem, ich rede jetzt von den 90ern mal, mit einem M1-Korg oder irgendetwas oder einem Trinity oder Triton oder sonst ein Zeug. So, das hast du alles MIDI mit so einem Uniter eingeschliffen, aber war es begrenzt. Heute kannst du einfach ein Sample nehmen, den schiebst du rein, gerade so Ableton habe ich mir das mal angeguckt, da packst du einfach den Sample, schiebst den rein und der gleicht den Sample direkt auf die Geschwindigkeit an. Mhm. Der Sample ist 120, du arbeitest bei 128, Bob ist er 128.
Ja.
Tonhöhe, passt alles. Der hat nichts verändert. Das Ding ist, weil man hat ja manchmal auch eine tonale zum Beispiel, eine tonale Snare. Also ich mache das gerne mal mit einer tonalen Snare und Thompson bei mir sowieso tonal. Mhm. Und das ist ganz wichtig, auch so Sachen. Und
darf ich da einhaken?
Sehr kreativ, ja.
Tonale Toms. Also wir wissen alle, was Tom-Toms sind. Das sind die Hängedinger oder die Bodentrommeln, die wir so in den Breaks machen. Du-dum, 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 du-dum.
Für Collins.
Jetzt hatten wir da drei Stück zum Beispiel, ja. Und sagen wir mal, du hast einen Track, der ist in A-Moll. Würdest du die jetzt stimmen? Auf was für Töne würdest du die schieben, dass du sagst, auf diesen Tönen passt es dann gut zu meinem Track?
Ich verändere sie, indem ich sie mir aufs Keyboard lege. Mhm. Ich lege mir jeden einzelnen Tomschlag aufs Keyboard und dann stimme ich den durch und gucke, wo ich halt bin. Also es kommt darauf an, in welcher Tonlage ich die ganze Nummer mache. Aber mache ich jetzt irgendwas, um dem Sänger zu sagen, also hier das ganze Ding ist B-Flat, ja, und darauf mache ich natürlich etwas. Du musst gucken, machst du Moll, machst du Dur, was machst du überhaupt hier gerade? Und dann hast du schon eine grobe Orientierung. Aber ich finde, wenn du tonal eine Tom zum Beispiel oder eine Snare teilweise mit einsetzt, wenn du sie sehr in den Vordergrund setzen willst und du willst nicht, dass sie deine Harmonien oder deine Melodie oder dein Gesang oder dein Chor oder was auch immer stört, mach sie tonal. Okay. Mach sie zu irgendwas. In the Air Tonight war tonal.
Ja.
Und da gibt es ja auch so eine witzige Geschichte zu Phil Collins, In the Air Tonight. Also ich lese gerne in diesen alten Lyrics. So, gerade weil Phil Collins ist ja eigentlich ein mega Schlagzeuger auch. Der hat also bei seinen Konzerten immer ein zweites Drumset stehen gehabt. Und dann hat er dann zwischendurch immer mal gespielt. Also In the Air Tonight hat er in der Regel auch immer selber gespielt. Aber du hast halt auch gesehen, der hat immer durchgestimmt an den Toms, ne? Der ist dann wirklich mit seinem Schraubenschlüssel und hat dann wirklich geguckt und hat wie so ein Gitarrenstimmgerät gehabt. Und dann hat er wirklich geguckt, wo das Ding liegt. Weil so ein Krach natürlich da drin ist, wo der so Glasabsperrungen hatte, dass der gar nicht richtig hören kann, was da jetzt genau ist. Dann haben die den zugedreht vorne am Pult, damit da nichts nach draußen geht. Und dann hat er hinten angefangen, während einem Konzert da, wenn die anderen Solos gespielt haben und alles dunkel war, sich das genau tonal da hinten zurechtzurücken. Gerade bei In the Air Tonight ist es tonal. Was passiert? Ja. Das wissen die wenigsten. Hör genau rein. Dann merkst du, dass es tonal ist, was er gemacht hat. Und das ist aber, bei Phil Collins war das so witzig, der ist also ins Studio gegangen, damals, wo er In the Air Tonight aufgenommen hat. Und da gibt es eine witzige Geschichte zu, weil er hat die Nummer aufgenommen und hatte damals ein nagelneues Mischpult bekommen. Eine G-Serie, ein 4000er G-Serie. Also ein legendäres SSL-Pult, wie die 8- und 9000er. Ich selber im anderen Studio habe auch noch eine SSL Duality in meinem anderen Studio stehen, also auch noch eine große Big SSL. Und in Mallorca haben wir eine AWS gehabt von SSL. Und also geile Konsolen. Und die haben das Pult damals nagelneu ausgeliefert, haben das bei Phil Collins ins Studio gestellt. Und er trommelte in die Atonale. Da-dan, 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 bam, bam. Mega. Diesen Part hat er nur einmal gemacht. Und dann drückt der Techniker Talkback und sagt, sorry, wir haben hier gerade ein Riesenproblem, komm raus. Und dann sagt er, das ist nicht dein Ernst. Das Ding war perfekt, was wir gerade gemacht haben. Es war ein Kurzschluss im Pult. Wir wissen nicht, was hier passiert ist gerade. Es ist irgendetwas passiert, was nicht sein soll. Das ist irgendwie zurückgeroutet worden. Wir haben aber nichts geroutet. Es ist nichts aufgepatcht. Da ist er rausgekommen und hat gesagt, lass es ablaufen. Dann lief das ab. Und das ist genau das Ding, was die hatten. Aber er hatte zwei Spielfehler noch drin. Und da hat er gesagt, ich brauche genau so das Klingen. Ja, wir wissen aber nicht. Da haben die mitten in der Nacht den Techniker von SSL aus dem Bett geklingelt und haben gesagt, wir haben das und das ist passiert und du kommst jetzt sofort ins Studio. Dann ist er mitten in der Nacht dorthin. Dann haben die zwei Tage an dem Pult, weil der hat natürlich gehört, was passiert war auf der Aufnahme, und hat dann zwei Tage an einem Kanal rumgelötet und hat wieder umgelötet, bis genau dieser Effekt wieder passiert ist. Dieser sogenannte, dieses Feedback, diese Rückkopplung. Und später hat SSL dann das als Kompressor vorgemacht, den Listen-Talk-Kompressor. Das war nämlich eine Talkback-Feedback-Geschichte. Und die hat Phil Collins in India Tonight durch einen Zufall entdeckt. Und SSL hat darauf einen sehr teuren Kompressor gemacht, der bis heute sehr, sehr beliebt ist. Auch in den Kanalzügen, die du von SSL kaufen kannst, ist der Listen-Talk-Kompressor drin.
Na, wie geil.
Der ist durch India Tonight. Also das, die das Anekdote wusste ich nicht, dazu. Das wusste ich nicht. Ja. Ich liebe so Geschichten, weil ich bin ein Technik-Freak. Und da ist sowas natürlich toll. Also, Samples. Für mich ganz wichtig. Hi-Hats sind sehr wichtig, diese ganzen Sachen. Loops nehme ich sehr gern. Manchmal finde ich einfach total geile Loops. Die setze ich einfach rein und sage, es ist fertig. Da mache ich wirklich nichts mehr. Da mache ich vielleicht noch, gucke ich, dass ich einen ähnlichen Loop finde, wo die Kick weg ist oder wo die Hi-Hat nur so ein bisschen spielt oder die Snare vielleicht mal weg ist, dass du die Strophen mit dem Refrain ein bisschen Drumming unterscheiden kannst. Das passiert dann auch. Dann bin ich mit meinem Drumming innerhalb von einer Viertelstunde durch. Und dann kümmere ich mich um die wichtigen Dinge. Ja, aber es kann aber auch sein, dass das Drumming mein wichtigstes ist. Und dann sitze ich da teilweise 5, 6, 7 Stunden. Also ich mache jetzt gerade eine neue DJ KC, die wird heißen Liquid Lights. Die mache ich mit Peter Ries auch zusammen und Thorsten Rode. Liquid Lights ist eine technoide Nummer, wo ich aber so ein bisschen den Sound, den Groove haben wollte von The Dark Side. Mhm. Hybertronics. Ne? Ja. Und die leben ja einfach durch diesen Triolenbeat. Dieser marschmäßig, würde man jetzt auch sagen. Und ich finde das total geil, weil es kommen gerade so Nummern wie Free Tippet und sowas gerade hoch in der elektronischen Welt. Sogenannte Psytrance. So nennt sich diese Richtung, die so gerade ein bisschen marschiert. Und dieser Psytrance, ich liebe das. Das ist also elektronische Musik. 138, 140, 142 Beats schnell. Also extrem schnell, extrem druckvoll. Das Witzige dabei ist, bei diesen Psytrance-Nummern sind die Kicks total dünn. Die machen immer nur da oben so Patch, Patch, Patch. Aber die nur, das fehlt. Ja. Die überlassen das alles dem Off-Bass. Ja, also den Bässen, die eben in dieser unrhythmischen Bewegung jetzt erstmal an dieser Triole. Und du wechselst ja, also ich wechsle dann auch mein Beat, ja. Also ich habe dann so einen Triolen-Beat und dann habe ich wieder einen normalen Viertel-Beat, ja, nach so einem Break, mach so einen Leerpart und dann lasse ich es wieder losstampfen und dann gehst. Aber du merkst auch beim Auflegen der Leute, wenn dieser Triolen-Groove kommt, gehen die Leute ab, die schreien. Weil das marschiert so schön. Die Kick marschiert den Hintergrund, die Bassline übernimmt eigentlich die Drum-Funktion. Die ist viel massiver wie so eine Kick. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass du eine gute Snare hast, gute Hi-Hats hast, ja. Vielleicht noch so ein bisschen Conga oder Bongo-mäßig Perkutives, am besten mit so einem Handballen auf die Kante geschlagen, nur, dass er nur so ein Tock-Geräusch nach unten gibt und gar nicht so dieses Mojo-Lady-Thema dann wieder gibt, dass du so eine Kommerznummer hast. Also, Drumming ist sehr, sehr wichtig, sehr zeitintensiv, wenn man es richtig macht. Ich kenne Leute in der Produktion oder auch die für mich remixen, die sitzen teilweise 2 Tage am Drumming, an Loops. Die filtern, machen, tun, die schneiden es klein. Also unfassbar. Ich habe das erlebt. Ich habe damals mit Mark Ronson.
Ich stelle mir da immer die Frage, ob es wirklich besser wird, wenn man so lange arbeitet. Ich habe für mich oft die Erfahrung gemacht, ich tue immer gern schnell arbeiten. Zack, 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 zack. Und wenn ich dann so lange an was arbeite, man kann sich an allem verkünsteln, aber man verliert völlig den Überblick für die Produktion und bewegt sich irgendwo hin, was gar keiner mehr nachvollziehen kann. Was ich bei mir selber feststelle.
Aber entschuldige. Das ist absolut richtig. Ja, das sehe ich auch so. Also ich bin auch einer, der sehr schnell arbeitet. Aber ich hatte das damals erlebt. Ich habe damals von Mark Ronson und Amy Winehouse einen Remix gemacht. Valerie. Für den Song Valerie. Da habe ich einen House-Mix gemacht. Und Mark Ronson hatte schon Grundideen für die Nummern gehabt. Und schickte die mir halt rüber. Und dann habe ich da reingehört und ich fand das sehr geil. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, aber ich mache jetzt eine andere Kick da rein und die knallt mir nicht genug und ich sample einfach ihre Vocals. Und die nehme ich auf den Groove mit drauf. Das habe ich auch bei der neuen gemacht von mir. Da nehme ich, manchmal ist nur ein Atmer so, oder irgend so was Langes und nehme den raus und sample den rein. Und der hört sich an wie eine Snare. Ja, oder irgendwas. Und das ist manchmal dann, kriegst du so einen eigenständigen Sound dadurch. Das ist aber so ein Zufallsprodukt. Aber da habe ich dann gesehen, wie ein Mark Ronson, der hat 2 Tage an den Drumming gesessen und dann nehme ich ihm die Kick raus und mache eine andere Kick rein. Und da ist der Ball ausgefilmt. Ja, ich habe 2 Tage gesessen. Wie? Warum sitzt du 2 Tage an so einer Nummer? Sag mal, hast du nichts anderes zu tun? Ja. Aber das sind Künstler und das muss man auch respektieren. Ich habe dann die Kick trotzdem durchgekriegt. Also wir haben sie genommen, weil er fand sie dann auch sehr geil. Und vor allem mit diesem Vocal Shop, den ich oben drauf gemacht habe, was die jetzt ja alle in den Musikproduktionen machen. Das habe ich schon vor 12 Jahren mit Amy Winehouse und Mark Ronson gemacht, dass diese Vocal Shops da reingemacht werden, diese elektronischen. Mhm. Das war einfach eine coole Nummer, aber ich habe das nicht als Vocal gesehen, sondern ich habe das als Drum-Element gesehen, weil ich das teilweise 8- oder 16-mäßig habe kommen lassen in ganz breiten Hallräumen und einfach, dass der Groove noch geiler wurde und der Groove so eine gewisse Eigenständigkeit kriegt.
Sehr cool, sehr cool. So viel zum Thema Schlagzeug. Gehen wir mal kurz weiter zum Bass. Ja. Was sind so deine Lieblings-Plugins, um Bass zu machen? Elektronisch, also synthetisch oder elektronisch? Wann greifst du zu einem echten Bass? Spielst du selber oder holst du dir einen Musiker? Wie arbeitest du gerne beim Thema Bass?
Es sind ja ganz verschiedene Dinge im Bass. Also Bass muss man wirklich unterscheiden. Deswegen hast du es eigentlich schon treffend angesprochen. Zum einen die elektronische Musik. Da arbeitet man in der Regel oft mit Off-Bässen, so hinten dran, die auf der Off kommen. Das sind synthetische Dinger, die holst du dir über Nexus oder ein Avenger oder ich habe hier die ganze Library auch von Arturia an Synthesizern. Dann nehme ich dann so ein Arturia oder irgendwas und den rotze ich dann wirklich über so ein externes Hardware-Gerät. Ich habe also auch die 21176 Blue Journals und die sind halt sehr schnell. Da werden alle 4 Knöpfchen reingedrückt, der Dreck. Dann ist er ganz schnell. Und dann schiebe ich das da drüber. Ja? Dann klingt das fett. Aber du brauchst halt in der Dance-Produktion einen normalen Bass, den du hörst. Also momentan sind die Produktionen seit 2 Jahren wirklich so. Du brauchst eigentlich keine Mellow mehr. Also die meisten, wenigsten machen Mellow. Du hörst eigentlich so einen AP-Lauf, also so einen AP-Jader, der eigentlich permanent 16er durchläuft. Und das ist für die Leute, die Mellow. Ist für mich keine Mellow. Also das hat, wenn du mit Komponisten wie Frank Oberpichler und so Leuten arbeitest, die lachen auch immer drüber. Ist doch keine Mellow. Ist ein und derselbe Lauf,
wo ein Ton ausbricht. Ja.
Das ist alles. Und der Bass wird ähnlich angeglichen. Das sind also 8/16-Figuren teilweise wie der Bassschritt. Das heißt also dieses ganz schnelle Gezocke. Und die machen dann zusätzlich noch einen zweiten, das nennen sie dann Sustain oder Deep, noch einen Bass unten drunter, der dann ganz tief mitschwingt, den du nicht hörst, der den Druck dann noch macht. Ich finde es immer sehr unkoordiniert, diese Produktion, wenn ich sie auf den Tisch kriege, weil ich es noch mischen soll oder Remixe machen soll, dann schlage ich immer erstmal die Hände beim Kopf zusammen, weil es kann nicht funktionieren, weil wenn Kick und Bassline löschen sich irgendwann einfach aus und wenn die Bassline halt in einem 16er kommt und der normale Groove im 4/4 ist klar, was von der Kick noch hängen bleibt, nämlich gar nichts. Und soweit kannst du sie gar nicht isolieren, dass du sagst, ich setze jetzt mal die Kick runter auf 40 und dem Bass sage ich, du bist bei 80, 90 unterwegs. Es funktioniert nicht. Es wird nicht funktionieren. Das ist einfach so der Fall. Ich habe mir das so angewöhnt, ich nehme in der Regel, zum Beispiel bei einem Bass, in einer Popproduktion oder Dance-Produktion, nämlich einen normalen Bass, und sage aber meinem Arrangeur beim Einspielen, spiel mir bitte einen liegenden Bass ein. Mit irgendwas, ist mir egal, leg eine MIDI dazu, ich mache mir das selber. Und dann habe ich wirklich vom Takt bis zum Takt oder bis zum Akkordwechsel steht der Basston. Nimm irgendwas. Ich sidechaining ihn einfach, ich mache sidechaining und fange ihn an pulsieren zu lassen. Und da
das heißt, von der Kick
einfach,
gesteuert. Dass immer,
nein,
wenn
den brauchst du ja heute nicht. Es gibt ja heute, das habe ich früher gemacht, getriggert so. Dann. Ja? Das musst du heute gar nicht mehr machen. Es gibt heute diese ganz geile
LFO-Tools zum Beispiel.
LFO-Tools, ich wollte es gerade auch mal ins Plugin, weil ich jetzt nicht mehr wusste, wie
Prinzip,
der Hersteller heißt.
Im Prinzip dasselbe, was du mit Kick-Ducking machen würdest, dass immer, wenn die Kick kommt, geht der Pegel vom Bass kurz runter, damit die Kick mehr Platz hat.
Mhm. Genau, das mache ich so. Und dann entscheide ich mich nur einfach, das mache ich, fahre ich selber mit der Hand, lasse ich die Bassline auf der 1 stehen oder lasse ich auf der 2 und auf der 4 stehen. Also 1 und 3 stehen oder lasse ich 2, 4 oder nur in einen Takt, wo sie einfach durchdrischt. Und da entscheide ich mich halt einfach. Da musst du einfach eine Entscheidung treffen. Und genauso arbeite ich auch mit dem Drumming dann. Das heißt 1, 2, 3, 4, kann sein, dass ich, wenn ich sage, ich mache auf der 1 die Bassline drauf dick und dann setzt der Sidechainer erst ein, dann lasse ich natürlich die Kick auf der 1 fast verschwinden. Ja, die ziehe ich fast 10 dB zurück und auf der 2 steht sie im vollen Fund. Hört kein Mensch. Mhm. Es hört kein Mensch. Aber die Nummer ist unwahrscheinlich druckvoll und sie ist unwahrscheinlich auch aufgeräumt untenrum. Und dann drückt sie. Und dann kannst du deine Oberbässe dazu einspielen, die da oben rumklimpern. Was die Leute ganz, ganz, ganz spannend finden irgendwie. Das kannst du dann ohne Probleme machen. Das ist der Dance-Bereich. Im Pop-Bereich zum Beispiel sehe ich das anders da. Da liebe ich es, wenn Bassisten hier das Studio betreiben. Also ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, Wolfi Ziegler zum Beispiel, Bassist, unter anderem Grönemeyer. Das sind natürlich Leute, denen gebe ich irgendwas hin. Die spielen einfach was Tolles drauf. Die hören sich meinen Song an, da lasse ich den Bass schon weg. Und dann gebe ich also gar nicht hier aus dem Studio ein Beispiel mit, wie ich das gerne hätte, sondern die lasse ich kreativ arbeiten. In der Regel kommen die auch gar nicht hier ins Studio, weil die machen das zu Hause schnell und da sind die viel schneller auch. Und im Zeitalter von WeTransfer etc. und Dropbox ist das ja heute alles echt kein Hexenwerk mehr. Da lasse ich die einspielen. Und man kann mir sagen, was man will. Es ist alles schön. Ich habe auch ganz geile Sachen im Kontaktsender von Kontakt-Sampler, so heißt der, von Native Instrument, wo du wirklich geile Bässe auch hast. Und auch in den ganzen Synthesizern. Aber ein echter Bass ist ein echter Bass. Und ich habe auch ein Prinzip in der Produktion. Egal, was ich mache, und wenn das abgefahrenste Techno-Musik ist, ein Instrument ist immer drin, ein wirkliches Instrument. Ob das eine Gitarre ist, ein Bass ist, Kongas sind, egal was. Ein Real-Instrument muss bei mir reichen. Das ist bei mir eine Vorgabe. Meine Arrangeure, meine Musiker sind teilweise schon genervt, weil sie sagen, es klingt geil. Nee, ich lasse das vom richtigen Musiker jetzt machen. Ich möchte das einfach, weil ich möchte nicht, das hat einfach was mit Respekt Musikern gegenüber zu tun. Gerade in der elektronischen Bereich versuchen sie alle, irgendwie am Rechner irgendwas zu machen. Jeder klaut sich irgendwelche Plugins. Die meisten kaufen sie gar nicht. Es wird Schindluder mitgetrieben. Also wenn Leute wie Martin Garrix, der mit Animals einen riesen Hit hatte und dann in einem Tutorial-Video zeigt, dass er mit einer gekrackten H2.0 Crack mit Fruity Loops gearbeitet hat und das noch nicht mal gekauft hat, die Industrie daraufhin wieder, also der Hersteller ihm das Plugin danach geschenkt hat, ihn dann auch noch belohnt hat, dass er sich das aus dem Internet gezogen hat, dann sage ich, dann tut mir das leid. Weil das ist genau die gleiche Einstellung wie bei den Musikern. Ja, da werden Sachen geklaut, da werden Sachen irgendwo rausgeschnitzen und benutzt. Und die Musiker bleiben, auf Deutsch gesagt, auf der Strecke. Und das kann nicht sein. Meine Aufgabe selber als Musiker, Produzent und DJ ist es, die Musikergesellschaft aufrechtzuerhalten, mit denen gemeinsam zu entwickeln. Früher waren die Bands die Superstars, heute sind es die DJs. Heute machen die DJs die Stars. Guck Getta, guck Karen Harris, guck dir Kaiko, guck dir alle Leute an. Die machen das. Aber deswegen übernehme ich ja auch Verantwortung. Und ich muss die Musikerwelt zusammenführen. Das ist meine Aufgabe. Das ist mein Ding. Ein Musiker lebt ganz anders da. Ja. Der spielt anders da. Da ist nicht jeder Ton so super tight. Er soll auch nicht tight sein. Man soll hören, dass er gespielt hat. Ja. Ich möchte auch mal einen Blacktrum hören, weil eine Gitarre drin ist. Ich mache das massiv manchmal laut. Ich nehme nur das Blacktrum raus und schiebe das mal kurz 6 dB hoch. Nur ist, dass die Leute hören, hallo, wir haben hier nicht gesampelt. Es ist so wichtig, weil ich denke, miteinander, ob elektronische, ob Schlager, ob Rockmusik, ob klassische Musik, Menschen zusammenführen, zusammenarbeiten. Und in der Produktion ist es die Aufgabe, Musiker an den Start zu bringen. Die Musiker haben sowieso die A-Card gezogen seit vielen Jahren. Verkäufe gleich gegen Null. Jetzt haben wir Corona. Wahrscheinlich, wenn das Video ausgestrahlt ist, sind wir wahrscheinlich schon in der Lockerungsphase. Egal. Die Auswirkungen davon sind massiv. Dieses Jahr 2020 ist tot. Die paar Gigs, die kommen, reichen nicht. Die können davon noch nicht mehr ihre Künstlersozialkasse zahlen.
Furchtbar, ja.
Geschweige denn sonst irgendetwas. Also, deswegen ist es wichtig, auch ihr lieben Hörer hier dieses Podcast, einfach mal drüber nachzudenken, mehr den Musiker einzubinden. Nicht alles zu klauen, nicht alles einfach nur zu nehmen. Es ist toll, dass es so Menschen wie dich gibt, Thomas, die den Menschen etwas zur Verfügung stellen. Aber da waren bei dir richtige Musiker, die das gemacht haben.
Natürlich.
Die haben das richtig eingespielt. Du hast es dir nicht von On a Library CD runtergezogen und hast es auf deine Homepage getan. Und da sollten die Menschen drüber nachdenken.
Du, es ist doch eh sehr simpel. Alles, was wir heute in Produktionen verwenden, kommt entweder von einem Synthesizer oder von echten Instrumenten, von echten Musikern gespielt. Also was anderes gibt's eh nicht. Und entweder ich nutze irgendwelche alten Konserven, wie langweilig, oder ich schaffe neuen Content und arbeite mit dem, was viel spannender ist, weil aus Neuem entsteht Neues. Aus Alten ist es viel schwieriger, dass Neues entsteht, was manchmal auch passiert, aber ich finde es immer viel inspirierender, wenn man mit neuem Material arbeitet.
So sieht es aus.
Lieber Kai, nächstes Mal haben wir spannende Fragen an dich. Da werden wir uns ein bisschen mit Mixing und Mastering auseinandersetzen. Und ich möchte auch ein bisschen was über deine DJ-Geschichte hören, wie du live auflegst. Ich habe gehört, du legst live teilweise auch mit Pro Tools auf, was ich noch nie gehört habe. Also da wollen wir auch gern ein bisschen was drüber erfahren. Verpasst es nicht, in 2 Wochen geht's weiter. Mein Name ist Thomas Foster. Und wenn ihr gerne EDM, Musik, Popmusik oder Clubmusik komponiert, dann solltet ihr euch mal mein Buch anschauen, EDM komponieren. Das findet ihr bei Amazon. In Kürze wird es auch als iBook erhältlich sein. EDM komponieren, einfach mal bei Amazon suchen. Ihr werdet dort feststellen, es ist bereits nach kurzer Zeit ein Bestseller gewesen und es hat einfach nur großartige Rezensionen. Würde mich freuen, wenn auch ihr zu diesem Buch greift. EDM komponieren von Thomas Foster. An der Stelle sage ich danke fürs Dabeisein, immer kreativ und vor allen Dingen gesund bleiben. Cheers!
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of 1. Drawing board or Miro board?
Drawing board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with privacy mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing board or Miro board?
Drawing board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course. Present my thoughts the way I want.
Right again. Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is. Drawing board or...
Miro. All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.